Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Denn es erschien die Gnade Gottes, die Rettung ist für alle Menschen, wobei sie uns erzieht, damit nach Verleugnen des ehrfurchtslosen Wesens und der weltlichen Lüste wir mit züchtiger Besonnenheit und in Gerechtigkeit und mit rechter Ehrfurcht in der jetzigen Weltzeit leben sollten. Dabei die freudige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten sollten, der sich selbst für uns gab, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit erlöse und sich selbst ein besonderes Volk reinige, das für edle Werke eifrig wäre. Wir stehen noch einmal auf zu einem Gebet. Unser Vater in dem Himmel, wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen durch deinen uns erschienenen, geoffenbarten Sohn. Wir danken dir, dass du Gott Mensch geworden bist, einer von uns, damit wir so würden, wie du bist, und gemeinschaftsfähig würden, gemeinschaftsfähig mit dir in deiner Gegenwart. Wir danken dir, Herr, für deine große Gnade, die du gezeigt hast an uns. Wir danken dir, Herr, dass wir den Bericht von dieser Gnade haben, dass wir nicht nur auf ein mündliches Zeugnis angewiesen sind, sondern dass wir, jeder von uns, es nachlesen kann. Wir danken dir, Herr, für diese Tage, die du uns geschenkt hast, Tage des Miteinanderlesens, Miteinanderbedenken. Und wir bitten dich, Herr, dass du auch heute Morgen durch deinen Heiligen Geist unsere Augen erleuchtest und sehen lassest, was du willst, dass wir sehen, und dass wir erkennen, dass wir es aufnehmen, und damit es unser Leben umgestalten kann zu deiner Ehre und Verherrlichung. O Herr, wir bitten dich, dass wir in dieser jetzigen kurzen Zeit wirklich etwas seien zum Lob deiner Herrlichkeit. Amen.
Amen.
Wir setzen uns. In diesen kurzen Versen ist von der Gnade Gottes die Rede. Und die Art und Weise, wie von dieser Gnade die Rede ist, unterscheidet sich von der Art und Weise, wie Paulus bis jetzt in Kapitel 2, auch im größeren Teil von Kapitel 1, gesprochen hatte. Zum größten Teil hatte er in der Befehlsform gesprochen. Der Titusbrief ist zum großen Teil Befehl, Aufruf. Es soll ein ganz bestimmtes Verhalten hervorgebracht werden von den Gläubigen auf dieser Insel Kreta. Es sind Menschen zur Gnade Gottes gekommen, durch die Gnade Gottes gerettet, die nun in einer Kultur zu Hause waren, die ganz anders war, die geprägt war von der Laune des Menschen. Da waren Menschen, die hatten sich treiben lassen von Satan und Sünde. Und jetzt war die Botschaft der Gnade Gottes zu dieser Insel gekommen und hatte Menschen erfasst. Und Paulus hat den Titus zurückgelassen, um diesen Menschen zu helfen, dem Evangelium, das sie kennengelernt hatten, entsprechend zu leben. Und da gebraucht er zum Teil den Indikativ, das heißt, er erzählt ihnen, was Gott getan hat, aber er legt großen Wert darauf, dass Titus es den Christen auf dieser Insel so richtig ans Herz legt, dass ihnen Mut macht, ja, dass er sie aufruft, zurechtweist, dass er sie befiehlt, die Wege Gottes einzuschlagen und auf diesen Wegen zu bleiben. Auch im Neuen Testament gibt Gott Gebot. Auch im Alten Testament hatte er Gnade erwiesen. Beides zieht sich durch die ganze Heilige Schrift. In diesem Sinne ist die ganze Heilige Schrift im hebräischen Sinne Torah. So sagte der Hebräer, zu Deutsch ist das Weisung. Und Weisung ist nach hebräischem Denken zweierlei. Unterweisung, Gott zeigt uns sein Wesen, erzählt uns, wie es um seine und unsere Welt ist. Und Anweisung, er fordert etwas vom Menschen. Und das ist im Alten Testament der Fall und das ist auch im Neuen Testament so der Fall. Das Evangelium bringt uns sehr viel, beschenkt uns. Aber es erwartet auch viel von uns. Was? Alles. Wir können dem Herrn nichts bringen, das ihn beeindrucken würde und ihn umstimmen könnte, uns gnädig zu sein. Nein, nicht so. Wir kommen mit leeren Händen, aber wir kommen. Wir sind es, die kommen. Und wir sollen ganz kommen und ganz dabei bleiben. In diesem Sinne will Gott uns ganz. Und das ist der Sinn des Imperativs, das heißt der Befehlsform. Paulus weiß, dass wir ganz abhängig sind von Gott. Aber eben, weil wir ganz abhängig sind von Gott, sollen wir nun ganz ihm zur Verfügung stehen, damit er in unserem Leben alles bewirken kann. Die zwei, Geschenk und Forderung, sind miteinander verzahnt und sind eigentlich beide das Wirken Gottes. In diesen Versen spricht nun Paulus vom Evangelium mehr als vom Gebot. Aber er zeigt, dass das Gebot vom Evangelium her fließt. Er hat dem Titus ein Wort gegeben für die verschiedenen Gruppen in den Gemeinden, für ältere Menschen, für jüngere Menschen, für Titus selbst, damit er weiß, wie mit diesen Menschen zum Teil sehr schwierig umzugehen. Er hat ihm Gebot gegeben. Er hat ihm Worte gegeben, mit denen er die Ältesten in diesen Gemeinden gebieten soll, die wiederum die Geschwister in den Gemeinden verpflichten sollen, dem Herrn verpflichten sollen. Aber jetzt in diesen Versen sagt er, was Gott getan hat und was er tut. Hier ist vom Wirken Gottes die Rede. Und aus diesem Wirken fließen alle anderen Forderungen in diesem Brief. Wir haben drei solcher Texte, einen ganz am Anfang dieses Briefes in Kapitel 1. Hier ist der zweite und in Kapitel 3 haben wir dann den dritten Teil. Texte über die Gnade Gottes, aus denen die Kraft fließt, Gottes Willen zu tun in dieser jetzigen Zeit. Was sagt nun Paulus über diese Gnade? Er sagt dreierlei. Einmal, sie ist sichtbar geworden, sie erschien. Zweitens, sie ist Rettung. Die Gnade Gottes ist Rettung. Und zum Dritten, die Gnade Gottes erzieht. Sie ist erschienen, sie rettet und sie erzieht. Das ist, was Paulus hier über die Gnade Gottes sagt. Und darüber wollen wir ein wenig nachdenken. Die Gnade Gottes, sagt Paulus, erschien. Damit will er sagen, dass sie mit Jesus Christus erschien. Da nimmt er Bezug auf das Weihnachtsereignis. Aber dann erhebt sich die Frage, wenn Paulus sagt, dass mit diesem Ereignis des Kommens Jesu in die Welt die Gnade Gottes sichtbar wurde, erschien, dann fragen wir, war Gott bis anhin nicht gnädig gewesen? Hatte er nur seine ernste Seite gezeigt? War das das erste Mal, dass er sich gnädig erwiesen hatte? Was ist denn der Unterschied im Verhalten Gottes, wenn Jesus in die Welt kommt und seinem Verhalten bis dahin. Der Unterschied ist dieser, dass Gott zwar sich gnädig gezeigt hatte, das sehen wir sehr stark bei Abraham, bei Mose und überall im Alten Testament. Gott hatte sich immer wieder gezeigt als der gnädige Gott. Eigentlich hätte er die Menschen sofort töten müssen. Das heißt, was das betrifft, was wir verdient hätten, sobald jemand sündigte. Denn es stand im Alten Testament geschrieben, niemand, der auch nur einmal nur ein Gebot Gottes übertritt, darf am Leben bleiben. Das heißt, er soll sterben. Aber Gott hat die Strafe aufgeschoben. Sie blieb über die Menschen verhängt, aber er hat sie aufgeschoben. Er war gnädig, aber die Gnade Gottes war nie in Person sichtbar geworden. Sie war in der Tat zu sehen gewesen. Aber sie war nie so klar sichtbar geworden wie in Jesus Christus. In Jesus Christus ist die Gnade Gottes personhaft erschienen. Und das ist der Unterschied. Die Gnade Gottes ist wie die helle Sonne sichtbar geworden. Das ist, was Paulus hier sagen will. Und wenn wir jetzt von der Gnade Gottes lesen in diesen Versen, dann sollen wir nicht nur denken an die gnädige Einstellung Gottes zu uns, die rettet, vergibt und so weiter, sondern wir sollen denken, dass eine Person hier am Werk ist. Die Gnade Gottes in Jesus Christus. Und wenn Paulus sagt, die Gnade Gottes rettet, dann ist es Jesus Christus, der rettet. Und wenn er sagt, die Gnade Gottes erzieht, dann haben wir in Jesus Christus den Pädagogen, der erzieht. Gnade und Person sind hier ein Guss. Und an beide ist zu denken, an die Sache der Gnade und an die Person, die gnädig ist. Die Gnade Gottes erschien in Jesus Christus. Und Paulus sagt, sie ist Rettung. Sie ist Rettung. Rettung wovon? Rettung heißt, dass von etwas gerettet wird. Rettung heißt auch in der Heiligen Schrift, dass zu etwas gerettet wird. Aber denken wir zunächst einmal an das, wovon gerettet wird. Gerettet wird von Sünde. Sünde ist eine Macht. Sünde ist ein Gesetz in unseren Gliedern, nicht nur eine Tat. Die Schrift lehrt uns, dass die Tat der Sünde, sie kann eine zweifache Tat sein. Sie kann ein Verstoß gegen ein Gebot sein, sie kann ein Verstoß gegen ein Verbot sein. Das heißt, man kann unterlassen, etwas Befohlenes zu tun, man versäumt es, man kommt ihm nicht nach, und man kann dort verstoßen, wo Gott etwas verboten hatte. Beides geschieht in Form von Tat. Wir sündigen. Aber diese Taten fließen aus einem sündigen Wesen, das uns angeboren ist, seitdem Adam und Eva Kinder bekommen haben. So sind wir alle von Natur, das wusste David, das hat er festgestellt. Von Anfang an ist er ein Sünder gewesen und das zeigt sich dann in den Taten. Kleine Kinder schon zeigen, dass etwas Verkehrtes in ihrem Wesen ist. Sie können sehr süß sein, aber sie können auch sehr sauer und sehr verkehrt sein. Sie müssen erzogen werden. Und davon spricht Paulus auch, dass die Gnade Gottes das tut. Aber zuerst muss gerettet werden. Gerettet von Sünde, von der Strafe der Sünde, von der Kraft der Sünde, von der Strafe der Sünde. Gerettet muss werden von der Macht Satans über Menschen. Satan hat Macht bekommen durch unsere Voreltern Adam und Eva. Sie hörten auf ihn und so bekam er Macht über sie. Aber diese Macht wird gebrochen. Diese Macht wird gebrochen durch Jesus Christus. Er ist der Same der Frau, der dem Satan den Kopf zerdrückt, zerknirscht. Satan wird von Jesus Christus besiegt. Satan wird auf mehrfache Weise besiegt durch die Gnade Gottes. Einmal am Kreuz dadurch, dass ihm alle seine Untertanen genommen werden. Satan selbst bleibt am Leben. Aber dadurch, dass Jesus Christus für alle Menschen stirbt, sterben vor Gott alle Menschen. Und so sind dem Satan alle Menschen seines Reiches genommen. Und er steht an dem Abend nach dem Tode Jesu Christi ohne ein Reich da. Vor Gott ist das so. Ist einer für alle gestorben, dann sind alle gestorben. Dem Satan ist also sein Reich genommen, seine Menschen. Zweitens, in der Auferstehung ist die Macht Satans gleichsam an den Pranger gestellt. Satan ist zu Schanden geworden mit seiner Macht. Er hat den Sohn Gottes verhaften lassen, von Johannes berichtet, sehr, sehr bezeichnend in Johannes Kapitel 18. Sie nahmen ihn, sie banden ihn und sie führten ihn. Das sind die drei Linien unserer eigenen Geschichte. Wir wurden genommen, gebunden und weggeführt. Und nun kommt Jesus in die Welt und lässt sich selbst nehmen und binden und führen in die Höhle Satans, wo er seine größte Macht entfalten kann. Im Grabe ist er eingekerkert, jetzt hat man ihn. Aber genau dort, wo die Kraft Satans am stärksten war, im Tode. Der Hebräerschreiber weiß zu sagen, dass der Satan Macht über den Tod bekommen hatte. Das hat Gott zugelassen. Gott hat letztlich die Macht über Tod und Hades, das heißt Totenbereich. Das lesen wir in Offenbarung 1. Aber er lässt, hat es zugelassen. Aus für uns zunächst unverständlichen Gründen. Er hat es zugelassen, dass Satan Macht, nicht die Macht aller, sondern etwas Macht bekäme über den Tod. Dort, wo Satan die Macht entfalten konnte, die er hatte, dort hat Jesus sich als der Stärkere erwiesen und ist aus dem Gefängnis des Todes, aus diesen Banden des Todes, ist er hervorgegangen, hat sie gesprengt, sodass Satan da hilflos stehen muss. Er lebt aber immer noch, aber seine Macht, er ist zu Schanden geworden an dieser Stelle seiner Macht. Eines Tages aber wird er genommen werden, gefangen gesetzt werden und geführt werden, ja, geworfen werden an den ewigen Ort seiner Qual, der ganz von Anfang für ihn geschaffen wurde. Nicht für Menschen, sondern für ihn. Dort wird er dann auf ewig bleiben. Die Gnade Gottes hat diese Rettung für uns erworben. Das ist Geschenk Gottes, das ist seine Liebe. Die Gnade Gottes ist Rettung. Rettung von Sünde, Kraft und Strafe der Sünde, Rettung von Satan und seiner Macht und Rettung vom künftigen Zorn. Das dürfen wir uns jetzt schon freuen. Diese Zuversicht dürfen wir jetzt schon mit Freuden zur Kenntnis nehmen. Die Gnade Gottes rettet. Sie ist Rettung, sagt Paulus, für alle Menschen. Niemand, dessen Sünde so dunkel wäre, dessen Sünde so schwarz oder blutrot wäre, dass sie nicht getilgt werden könnte. Niemand, auch nicht die Sünde eines Paulus, der sich selbst als Mörder bezeichnet. Einer meiner Lehrer meinte, der Dorn oder sein Leiden, von dem er im 2. Korinther 12 spricht, dieser Pfahl, das wären die Gewissensbisse, wenn er denken musste, dass er die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes verfolgt hatte. Und das wollte er loswerden. Nun, wir wissen es nicht. Man rätselt, man vermutet dies oder das. Der eine etwas Körperliches, der andere etwas anderes. Auf jeden Fall weiß er, dass das etwas sehr Schlimmes war. Und er muss später immer wieder daran denken, dass er die Gemeinde Gottes verfolgt hatte. Bis zum Tode. Er weiß also, dass er bis zum Mord ein Sünder gewesen war. Und in Epheser 2, wenn er uns Menschen unsere Sündhaftigkeit schildert, dann sagt er, wir alle, auch wir Juden, auch wir Pharisäer waren Kinder des Zorns, wie die anderen alle, wie die anderen, wie die schlimmsten Heiden. Kein Unterschied, sagt Paulus, zwischen Jude und Heide. Alle Sünder und jeder kommt nicht ran an das Maß der vollkommenen Herrlichkeit Gottes. Niemand. Die Gnade Gottes aber rettet. Rettet einen Pharisäer, der schwarz im Herzen sündig ist. Rettet einen heidnischen Kreter, der gewohnheitsmäßig Lügner ist, ein böses Tier, ein faules Wesen, sagt einer der eigenen Propheten. Die Gnade Gottes rettet einen solchen Kreter. Die Gnade Gottes rettet Menschen aller Farben. Die Gnade Gottes rettet alle Menschen, ist fähig, alle Menschen zu retten. Sie ist Rettung für alle Menschen. Und alle Menschen erleben die Gnade Gottes heute. Sie nehmen die Vergebung nicht notwendigerweise an, aber jeder Atemzug, den sie tun, ist Gnade Gottes. Dass Gott uns Menschen Brot gibt, Wasser zu trinken und so weiter, dass er überhaupt uns am Leben lässt, ist seine Gnade. In dieser Weise rettet Gott, das heißt, er bewahrt. Das griechische Wort für Rettung heißt auch einfach Hilfe oder Bewahrung. In diesem Sinne erlebt jeder Mensch die Rettung Gottes. Aber Paulus weiß, sonderlich erleben die Kinder Gottes, erlebt die Gemeinde Gottes die Rettung Gottes. Sonderlich sind wir die Geretteten. Wir sind das Heilsvolk. Das Dritte, das Paulus über die Gnade Gottes sagt, ist, dass sie erzieht, die rettende Gnade erzieht. Vers 12 ist die Fortsetzung von Vers 11. Noch einmal Vers 11 und dann Vers 12. Es erschien die Gnade Gottes, die Rettung ist, wobei, das heißt dabei, dass sie Rettung ist, erzieht sie uns. Sie ist also rettende Erziehung. Wie erzieht Gnade Gottes? Nun vergessen wir nicht, wir haben es mit einer Person zu tun. Jesus Christus ist personifizierte Gnade Gottes. Und Jesus Christus ist der Gnädige, der uns erzieht. Wie tut er das? Man könnte denken, dass das Gesetz erziehen würde. Aber jeder gute Pädagoge weiß, dass Befehl nicht genügt, um zu erziehen. Um zu erziehen, braucht es nicht nur den Schub, sondern den Zug. Man muss wirklich ziehen, um zu erziehen. Und wenn ein Kind in der Schule ein gewisses Fach nicht gern mag, dann liegt es nicht nur an den faulen Wesen von einem Menschen. Jedes Kind ist ein Mensch und jeder Mensch ist faul von Natur. Es liegt nicht nur daran, sondern es könnte daran liegen, dass der Lehrer nicht liebenswürdig ist. Lernt ein Kind einmal den Lehrer zu lieben und ihm zu vertrauen, dann ist ein großes Hindernis aus dem Wege geräumt, das, was der Lehrer sagt, gern zu hören. Und dann kann es das schwierigste Fach sein. Man bekommt eine Neigung dazu, weil der Lehrer gemocht wird. Man hat ihn gern. Hat man unseren Lehrer, den Herrn Jesus, gern, dann kann er uns auch erziehen. Also es hängt mit dem Lehrer zusammen. Aber es hängt noch mit mehr zusammen. Es hängt damit zusammen, dass die Gnade Gottes zunächst vergebende Gnade ist. Was ist Vergebung? Vergebung ist Erlassung von Schuld. Aber wenn Vergebung stattfinden soll, dann muss Schuld Schuld sein. Wo es keine Schuld hat, hat es keine Vergebung. Folglich anerkennt Gnade Gottes Schuld. Folglich sagt die Gnade Gottes und der Lehrer, der gnädige Lehrer Gottes, Jesus, du bist ein Sünder. Und wenn es sich um eine bestimmte Tat handelt, ich bin ein Christ, ich werde jetzt erzogen von der Gnade Gottes, dann macht Jesus aufmerksam auf etwas und er sagte, du, Herbert, das war Sünde. Das darfst du nicht dulden. Wenn die Gnade Gottes erziehen soll, dann muss zuerst Sünde mit dem Namen, dem rechten Namen genannt werden. Sonst kann sie nicht erziehen, sonst kann keine Vergebung stattfinden. Die Gnade muss um die Realität der Sünde wissen. Sie ist immer noch da, sie kann immer noch getan werden. Sie muss erkannt werden und sie muss bekannt werden. Sie darf nicht geduldet werden, sie darf nicht verschönert werden. Man darf sie nicht unterdrücken. Man muss sie ans Licht bringen und Licht ist Gott selbst, nicht der Bruder, die Schwester. Licht ist Gott. Man bringt die Sünde ans Licht, wenn man sie zu Gott bringt, bei ihm in sein Licht. Wo jedoch Sünde vor Menschen getan wurde, da muss sie auch dort bekannt werden. Das ist klar. Aber wir dürfen nicht einen Menschen zum Mittler Gottes machen und sagen, wenn ich meine Sünde vor einem Menschen bekenne, dann ist das schon richtig. Nein, in diesem Sinne kennt Gott nicht Seelsorger oder Mittler, wie immer man sie auch nennen möchte. Gott vergibt Sünden und die Pharisäer und Schriftgelehrten in dem Haus, wo Jesus einmal predigte, als der Gichtbrüche heruntergereicht wurde, die Pharisäer, die in ihrem Herzen sagte, wer kann Sünden vergeben als nur Gott, hatten recht. Nur machte Jesus anschließend aufmerksam darauf, dass er der Gott sei, der Sünden vergeben durfte. Gnade Gottes deckt Sünde auf, damit sie zugedeckt werden kann. Und das ist Evangelium. Das ist der Weg Gottes. Gnade Gottes erzieht also weg von Sünde. Sie zeigt, dass Sünde nicht stehen darf. Sie muss weg. Vergebung räumt mit der Sünde auf, nachdem sie erkannt und bekannt wurde. Und diese Gnade Gottes, die dann Vergebung war, wird dann Hilfe. Gnade Gottes ist Ausdruck der Liebe Gottes, zuerst in Vergebung und dann in Form von Hilfe. Damit ich nicht sündige, gibt Gott mir Gnade. Er bewahrt mich, er gibt mir Hilfe. Gnade ist dort seine Kraft. Ich muss nicht sündigen. Man tut immer, was man will. Immer. Wenn Sie sagen, Sie müssen etwas tun, ist das der Muss Ihres Willens. Das müssen wir einmal einsehen und eingestehen. Was immer wir getan haben, wollten wir tun. Und es muss nun unser Wille gestählt werden in der Furcht Gottes und in der Liebe zu Gott. Beide Beweggründe, Furcht Gottes und Liebe zu Gott, Vertrauen zu Gott. Der Wille will gestählt werden durch die Gnade Gottes. Und Gott will seine Kraft bei uns entfalten, sodass wir Nein sagen können zur Sünde, sodass sie nicht getan werden muss. Auch das ist Evangelium. Die Gnade Gottes erzieht. Die rettende Gnade erzieht. Erzieht, sagt Paulus, zum Nein sagen. Es gibt eine sehr einfache Lösung, wenn die Versuchung an die Tür klopft. Sehr, sehr einfach. Man braucht nur ein Wort zu sagen. Nein. Und mit diesem Nein entfaltet sich die ganze Kraft Gottes, sodass das Nein zur Kraft wird und ich muss nicht sündigen. Es ist sehr einfach, aber sehr schwer. Warum? Weil es in den Tod geht. Es kostet meine Existenz. Und wenn das nicht klar ist, wird die Gnade Gottes nie erziehen können. Wenn es nicht klar ist, dass ich lieber sterben muss, bevor ich sündige, dann wird man nie Sieg bekommen. Sieg kostet mein Leben. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, muss bereit sein, sein Leben zu lassen. Das geschieht an der Stelle der Versuchung. Ich muss bereit sein, in den Tod zu gehen, lieber als zu sündigen. Das ist, ich befürchte, für manch einen einfach Theorie. Ich weiß, man ruft dann immer wieder oder sagt dann, ja, so, das ist Theorie, aber was ist die Praxis? In der Schrift ist kein Unterschied. Die Schrift ist immer Praxis. Das ist die Praxis. Bedenken Sie einmal. Man sagt immer wieder, das habe ich schon versucht, aber es klappt nicht. Wissen Sie, Sie müssen einmal lernen, Gott zu fürchten. Gott wird nicht versucht. Das heißt, man versucht nicht, Gott zu gehorchen. Gott sagt zu uns nicht, versuch es mal bei mir. Man versucht nicht, ihm zu gehorchen. Man versucht nicht, Sieg zu bekommen. Man ist gehorsam. Man versucht nicht zu beten, man betet. Meine lieben Freunde, das muss einmal klar werden. Solange jemand sich entschuldigt und sagt, das habe ich schon versucht, hat er sich selbst entschuldigt und wollte am Leben bleiben und wollte nicht leiden. Das muss einmal klar werden, dass der Gehorsam gegenüber Gott mein Leben kostet. Identifizierung mit Jesus Christus am Kreuz. Ist Jesus Christus für mich gestorben, sagt Paulus, dann bin ich gestorben. Und dann halte ich mich für einen Gekreuzigten. Ich halte mich für einen Gestorbenen und ich habe kein Recht mehr auf Genuss. Ja, aber ich möchte doch leben. Ja, wenn Sie leben wollen, dann müssen Sie zuerst sterben. Das Leben ohne die Gnade Gottes ist nicht lebenswert. Nicht lebenswert. Wir Christen in unserer Genusszeit, in unserer Gesellschaft, kennen nicht viel von der Gnade Gottes. Ich befürchte, dass Paulus uns, wenn er uns einen Brief schreiben würde, dasselbe sagen müsste, oft, was er den Korinthern sagt. Einige von euch kennen nicht die Furcht Gottes. Sie kennen Gott nicht, haben ihn noch nicht so richtig erkannt. Christsein fordert mein Leben, meine Existenz. Keine Halbheiten. Die Gnade Gottes erzieht zum Neinsagen. Nein zum ehrfurchtslosen Wesen. Zum respektlosen Wesen. Zu dem, was Gott nicht fürchten will. Nein zu den weltlichen Lüsten. Zu falschem Genuss. Gott will, dass wir genießen. Er hat uns so geschaffen. Aber er weiß, was wirklich Freude ist. Weltliche Lüste führen weg von ihm. Habe denn Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Weiter, die rettende Gnade Gottes erzieht zu rechtem Leben. Sie erzieht zum Neinsagen, zum Verleugnen. Sie erzieht zu rechtem Leben mit züchtiger Besonnenheit und in Gerechtigkeit und mit rechter Ehrfurcht in der jetzigen Weltzeit leben sollten, unser Leben führen sollten. Viererlei, mit züchtiger Besonnenheit. Mit Erkenntnis und Selbstzucht, Selbstbeherrschung. In Gerechtigkeit, das heißt nach dem Maßstab Gottes. Da ist das Gesetz eine große Hilfe. Das Alte Testament ist für uns Information für die Gnade Gottes. Wir sind nicht unter dem Gesetz, aber wir brauchen das Gesetz, um Gott kennenzulernen, damit wir in Gerechtigkeit vor ihm leben. Die Gnade Gottes erzieht zu Gerechtigkeit. Die Gnade Gottes erzieht zu einem Leben mit rechter Ehrfurcht. Und die Gnade Gottes erzieht zu einem Leben in der jetzigen Weltzeit. Wir haben nur ein Leben. Jetzt in diesem Leibe, mit diesem Leibe, leben wir hier, um Frucht zu bewirken, erwirken für eine ganze Ewigkeit. Dieses Leben wird entscheiden. dieses eine Leben in dieser jetzigen Weltzeit. Nicht morgen, nicht später, nicht träumen. Jetzt anfangen zu leben. In dieser jetzigen Welt, in dieser schmutzigen, dunklen Welt, in dieser Welt leben. Durch die Gnade Gottes, die rettet, die bewahrt. Ich muss immer wieder denken an das Wort in Epheser 1 am Anfang. Heilige in Ephesus. Wissen Sie, was Ephesus war? Ein Hamburg, eine Hafenstadt. Und Hafenstädte haben es, ja. Hafenstädte, ob das Amsterdam oder Hamburg oder Ephesus ist. Hafenstädte sind berüchtigt für ihre Sünde. Da wuchern die Lüste der Menschen. Heilige in Ephesus, eine weiße Lilie im Sumpf von Ephesus, das ist ein Christ. Da wird die Gnade Gottes in ihrer ganzen Kraft dokumentiert, herausgestellt. Das kann die Gnade Gottes. Sie kann das. Heute Abend bin ich wieder in Hütte Geborgenheit. Da hat man Beispiele von der Gnade Gottes, die herausgeholt hat aus der Sünde. Und wenn ich einige von Ihnen kennenlerne, dann wird die Gnade Gottes groß vor meinen Augen. Ich muss staunen, was die Gnade Gottes vermocht im Leben des einen und des anderen. Ich freue mich mit euch. In dieser jetzigen Weltzeit, die Gnade Gottes erzieht, die rettende Gnade Gottes erzieht zum Neinsagen, zum rechten Leben und sie erzieht zum Erwarten. Zum Erwarten der Erscheinung Jesu Christi, Verse 13 und 14. Diese Erwartung, sagt Paulus, ist eine freudige Hoffnung. Petrus sagt, ihr freut euch schon auf ihn. Ihr seht ihn nicht. Ihr seht ihn nicht. Da hat es einen Evangelisten in Amerika, der sagt, er hat eine Vision von Jesus bei jeder Evangelisation. Nun, es mag sein, aber das ist nicht mein Jesus. Jesus ist ein Name, den einige Personen in dieser Welt tragen. Auch damals. Nicht nur Jesus von Nazareth hieß so. Aber es gibt nur einen Jesus von Nazareth, Gottes Sohn, der für uns gekreuzigt wurde. Deshalb muss man oft ihn wirklich identifizieren. Auch im Gebet lohnt es sich manchmal. Sagen wir Gott, ich bete zu dem Jesus, zu keinem anderen. Ich habe es mit keinem anderen Jesus zu tun. Nein, Petrus sagt, wir sehen ihn nicht. Er setzt das nicht voraus, dass man ihn sieht. Paulus hat ihn gesehen. Damit er ein unmittelbarer Apostel und Gesandter Jesu Christi sein konnte. Damit die Zahl auf 13 bzw. 14 käme. Aber da hört es auf. Wenn man Jakobus hinzunimmt, den Halbbruder Jesus, der auch Apostel genannt wird, dann haben wir 14 und nur so viel. Die fundamentlegende Apostel waren nach Epheser 2 und 3, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen und das Fundament des Wortes Gottes, des Evangeliums legten, auf dem wir anderen nun bauen. Auch Barnabas, der Kollege von Paulus. Nicht er bekommt seine Botschaft von Jesus Christus, nur Paulus. Unterschied, beide Apostel, Missionare, aber nur einer, ein unmittelbarer Gesandter Jesu Christi. Nur diese sehen Jesus und sind sein Apostel. Wir nicht. Aber wir freuen uns. Wir haben ihn kennengelernt. Wir erleben ihn. Und wir freuen uns heute schon auf diese Hoffnung, eines Tages bei ihm zu sein. Eine freudige Hoffnung ist es. Diese Erwartung, der Erwartete ist unser großer Gott. Und nun darf ich aufmerksam machen auf die bessere Übersetzung des Textes hier, denn ich weiß nicht, wie Ihr Text in Ihrer Bibel lautet. Denn hier haben wir verschiedene Formulierungen. Der eine Übersetzer macht einen Unterschied zwischen Gott und Christus und nennt Gott groß und Jesus Christus vielleicht Retter. Das Griechische hier tendiert eher dazu, die Formulierung, die wir hier haben, ist eine Formulierung, die auch sonst wo normalerweise so dieses Ergebnis hervorbringen müsste. Wir warten oder die Gnade Gottes erzieht, zu erwarten die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, Das heißt, Jesus Christus wird hier als der große Gott und der große Retter bezeichnet. Und das ist ganz in Ordnung. Das ist er, genau das. Denn Jesus Christus ist der Jahwe des Alten Testamentes. Jesus Christus ist nichts weniger, nichts geringeres als der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde. Und ob es nun so oder so, auch wenn es anders übersetzt werden könnte, es bleibt die Wahrheit, dass er der große Gott ist und der große Retter ist. Und ohne ihn hätten wir keinen Retter. Es braucht diesen großen Gott, der uns retten könnte. Diesen erwarten wir. Erwartet wird die Erscheinung seiner Herrlichkeit. Das heißt, er kam zwar in Niedrigkeit zu Bethlehem, wie ein kleines, hilfloses Kind, in Dunkelheit. Luther beschreibt, kein Heiligenschein da, kein großes Licht. Das war ganz nüchtern Not, Armut. Wissen Sie, dass Josef und Maria das Opfer der Turteltauben bringen mussten? Das war die Alternative. Sie waren zu arm. Die Armut im Land Israel war damals unter Umständen eine bittere, harte Armut. Josef hat offenbar bei seiner Zimmermannstätigkeit nicht allzu viel verdienen können. Das war ein sehr schwacher Anfang für das junge Ehepaar. Das macht sich bemerkbar bei diesem Opfer der Turteltauben. Und in diese Armut wird Jesus hineingestellt. In Armut, in Schwachheit kommt er und in Schwachheit wird er gekreuzigt, weil er sich selbst hingibt, weil er sich selbst schwach werden lässt. Das war die Kraft Gottes, die das konnte. Er konnte schwach sein. Aber wenn er kommen wird, wird er in eigener Kraft kommen, in eigener Herrlichkeit, die sein ganzes Wesen zur Ausstrahlung bringt. Und er wird in der Kraft und Macht und Herrlichkeit seiner Sendboten, himmlischen Boten kommen. In voller Herrlichkeit wird er erscheinen. Und wir warten auf diesen Tag, wann unser herrlicher Gott und Retter erscheinen wird. Erwartet wird, sagt Paulus zuletzt, der sich gab. Und da schließt sich wieder der Kreis. Da ist wieder Vers 11. Die Gnade Gottes erschien, und sie ist Rettung, wegen des Kreuzes. Der kommt, kam einmal. Der kommt, uns abzuholen, gab sich einmal für uns, damit wir ihm geschenkt würden. Er schenkte sich uns, damit wir sein würden. Er gab sich selbst für uns. Er wurde gegeben von Gott, dem Vater. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Aber er selbst war daran beteiligt. Er selbst gab. Und Hebräer Kapitel 9, der Heilige Geist gab. Durch den Heiligen Geist wurde er geopfert. Gab er sein Leben. Der ganze dreieinige Gott gab sein Leben für uns. Es gibt nur einen Gott, nicht drei. Ein Gott gibt sein Leben für uns in Christus Jesus. Kein Wunder, dass Paulus in Apostelgeschichte 20, ich denke, das ist die bessere Übersetzung, sagt, er kauft durch das Blut Gottes sein Blut. Er gab sein Blut, als Jesus starb. Das war sein Blut, das dort floss aus Christi Wunden. Er gab sich, damit er uns erlöse von aller Gesetzlosigkeit. Und so werden wir gesetzlich. Ja, Die Gnade Gottes erzieht zur wahren Gesetzlichkeit. Ich denke, ich habe das in diesen Tagen schon erklärt. Es muss ein Unterschied gemacht werden zwischen Gesetzlichkeit der Struktur nach, in der Denken, dass man nur in diesem Rahmen denkt, Gebot, Gebot, Gebot abhaken, ja, nein, oder Gesetzlichkeit, das heißt ein Leben, das jedem, das das Gesetz fordert, ähnlich ist. Das heißt, dass man den Willen Gottes erkennt, der sich nie geändert hat, egal in welcher Haushaltung. Der Wille Gottes bleibt derselbe. Und so ist unser Leben dem Leben ähnlich, gleich, das Gott damals forderte, aber nicht hervorgebracht werden konnte. Weil, sagt Paulus in Römer 8, das Fleisch zu schwach war. Aber was das Fleisch nicht tun konnte, das tat Gott. Und so können wir jetzt den Willen Gottes, den er dort im Gesetz forderte, wir können ihn tun. Und die Mitte dieses Lebens ist die Liebe zu Gott. Und Petrus sagt in 1. Petrus 1, liebt einander, weil ihr wiedergeboren seid. Ihr könnt es. Brüder, Schwestern, haben Sie schon mal festgestellt? Ja, wenn man Brüder und Schwestern sagt, muss man du sein, ja? Habt ihr schon einmal gemerkt, dass ihr nicht lieben könnt? Wenn ihr noch nicht so weit gekommen seid, dann habt noch etwas vor euch. Ja. Dann muss das noch gelernt werden. Man kommt in Situationen hinein, wo man feststellt, ich kann nicht vergeben, ich kann nicht lieben. Und das ist genau der Ort, der Platz, wo Gott uns hinbringen will. Er will uns unsere Ohnmacht, uns selbst einmal zeigen. Warum? Damit wir ausrufen mit Paulus, wer will mich retten? Und er weiß genau, wer. Ich danke Gott, Jesus Christus wird es tun. Die Rettung ist nah, sie ist da, sofort. Wann wir unten sind, können wir oben, nach oben kommen. Bedenken wir, als Jesus ins Boot stieg, auf dem Galiläischen Meer, geschah das nächste Wunder. Sofort waren sie im Lande. Das erste Wunder war, Jesus lief auf dem Wasser. Das zweite war, als er im Boot war, war das Boot sofort am Land. Vorher mitten im See. Plötzlich war es an Land. Und wenn Jesus zum Zuge kommt, ist der Sieg sofort da. Sofort. Aber wenn wir müssen dahin kommen, dass wir unsere Ohnmacht erkennen. Sie erzieht uns, damit wir erlöst werden von unserer Gesetzlosigkeit. Das ist die Gnade Gottes und sie erzieht uns, damit wir ein besonderes, ihm besonderes Volk sind, gereinigt für edle Werke, ja eifrig dazu. Nun haben wir einen neuen Willen und wir wollen seinen Willen tun, nicht unsere Freiheit genießen. Manche Christen haben eine erstaunlich merkwürdige Auffassung vom Christenleben. Als ob die Gnade einen frei machen würden, sein Leben zu führen, wie man es möchte. Nein. In diesem Sinne haben wir keine Freiheit. Wir gehören einem anderen. Wir haben keinen freien Willen in dem Sinne. Wir sind gebunden an Jesus Christus, seinen Willen zu tun. Und die Gnade erzieht uns dazu, dass wir uns verpflichtet wissen, seinen Willen zu tun. Aber wenn das klar ist, wenn das geschehen ist, dann ist auch diese ganze Freude und dieser Wille da, eifrig seinen Willen zu tun. Und dann möge Gott es schenken, dass wir wachsen und zunehmen im Werk des Herrn, wie Paulus es schreibt in 1. Korinther 15 im letzten Vers. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Da wollen wir sein Reich ausbreiten, bis er kommt. Lasst uns beten. Wir stehen auf dazu. O Herr, wir danken dir, dass du in deiner Gnade sichtbar geworden bist vor den Augen von Menschen. Sie haben dich gesehen und sie haben deine Gnade gekreuzigt gesehen am Kreuz. Sie haben deine Gnade in der Auferstehung gesehen. Und jetzt bitten wir dich, dass deine Gnade in unserem Leben zu sehen sein möchte und dass du im freudigen Tun deines Willens Ehre bekommst aus unserem Leben. Amen.